Morgen auch noch von mir. Ich möchte dich auch noch mal kurz begrüßen. So schön, dass du da bist.
Danke.
Wir schätzen das sehr. Ist nicht nur so eine jährliche Tradition, sondern ist ein bewusstes, göttliches Termin mit dir, wo wir dich hier empfangen und von dir hören und du deinen Herzschlag mitteilst.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und für die, die den Michael nicht kennen, Michael ist ein Apostel des Herrn. Du hast die letzten Jahrzehnte viele Gemeindegründungen begleitet, auch unsere. Mhm. Du bist aber auch Unternehmensberater in der freien Wirtschaft unterwegs, apostolisch. Genau. Und das finde ich total stark. Michael ist eigentlich Schwabe und er hat sich dann aber ins... Also meine Eltern sind ja auch Schwaben.
Wir Schwaben deswegen können wir alles Schwaben außer Hochdeutsch.
Ich Schwab.
Ja.
Ja, genau. Aber er hat sich aufgemacht ins verheißene Land Kanaan und wohnt jetzt am Ammersee. Also herzlich willkommen hier in Bayern.
Schön bei euch.
Ja, in Bayern. Kurze Frage noch, so kurze. Lieblingsautomarke?
BMW.
Okay, Lieblingsessen?
Fisch.
Fisch. Lieblingsurlaubsland?
Ja. Deutschland.
Und Lieblingsfrau?
Meine.
Super.
Alles richtig.
Da kann man ja nur verlieren bei den Dingen. Und gut. Ja, schön, bei euch wieder zu sein. Schön, in eure fröhlichen Gesichter zu schauen. Letzten Sonntag offensichtlich musstet ihr die Schuhe ausziehen. War das richtig? Ihr konntet, ihr durftet. So, da ging es ja auch um die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes, oder? So, wenn wir im nähen brennenden Dornbusch, wenn Gott uns nahe kommt. Und das ist ja sehr, sehr zentral. Und davor hattet ihr den David Rotärmel, richtig? Der hat euch wahrscheinlich gesagt, zieh die Schuhe an, Stiefel der Bereitschaft, rausgehen, Evangelisation. So, das gibt ja verschiedene Botschaften und ich werde euch versuchen, heute euch Schuhe anzuziehen oder zu ermutigen, die Schuhe des Alltags anzuziehen. Ich habe jetzt heute Sneakers an. Harald Schmidt sagt, wer über 60 weiße Turnschuhe trägt, der ist peinlich, aber die sind nicht ganz weiß. Ja, so. Manchmal übrigens ist es auch, wenn wir schon bei Schuhe sind, dann kann man sich das gleich gut merken, manchmal ist es auch richtig, die Puschen, die Hauspuschen anzuziehen. Und Herr lädt uns ein und sagt, setz dich einfach mal hin an den Tisch seiner Gegenwart. Ich habe euch bereitet, einen Tisch angesichts all der Feindseligkeiten, die vielleicht um euch herum sind und die vielleicht euer Leben bedrohen oder bedrohen möchten. Aber jetzt hock dich erstmal hin an den Tisch des Vaters. Und er schenkt euch voll ein, ja, also er kommt volle Portion, ganze Portion und bereitet uns den Tisch voller Gnade. Manchmal ist es gut, einfach auch die Hausschuhe anzuziehen, denn wir sind zu Hause angekommen. Bist du zu Hause angekommen? Wenn nicht, bitte, heute ist dein Tag, dein Glückstag. Ja. Komm heim. Ja. Es gibt nichts Besseres. Ja, auch in diesen wilden Zeiten, wo wir oft nicht wissen, was passiert morgen, was kommt alles auf uns zu, ein Zuhause zu haben. Und da ist immer unser Ausgangspunkt. Ich werde dann am Schluss der Predigt auch nochmal drauf zurückkommen. Also manchmal ist es richtig, die Schuhe auszuziehen und wir sind einfach nur erstaunt über seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit. Manchmal müssen wir anziehen, die Stiefel der Bereitschaft, auch die frohe Botschaft hinauszutragen in die Welt, wo Gott uns reingestellt hat. Manchmal ziehen wir die Hauspuschen an und manchmal ist es einfach auch richtig, die Alltagsschuhe anzuziehen, wo wir mitten im Alltag stehen und sagen, hier stehe ich meine Frau, stehe ich meinen Mann und hier baue ich das richtige Schuhwerk, den richtigen Stand in dieser Welt. Und das ist meine Botschaft auch für heute. Mutig gestalten, auch in einem System, welches vielleicht nicht meinen Werten entspricht. Ich denke, es ist uns bewusst und ich weiß, ich sage das immer wieder, weil es wichtig ist zu verstehen, natürlich leben wir in einer säkularisierten, pluralistischen, individualistischen und postchristlichen Zeit. Es war ein schleichender Prozess, eigentlich schon über 150, 200 Jahre, ein schleichender Prozess, der, nennen wir es mal, der Säkularisierung. Das heißt, zunehmend kam Gott raus aus dem Alltag. Noch 1950 waren 90% der Bevölkerung in einer der Großkirchen Mitglieder. Ich weiß, das sagt nicht unbedingt was über Glauben aus, aber schon etwas über gesellschaftliche Prägung. Ja. Und heute sind wir unter 50% der Mitglieder, die Mitglieder sind in irgendeiner der Großkirchen. Und wir müssen ja gar nicht drüber reden, der Gottesdienstbesuch liegt bei unter 2% inzwischen. Sonntagmorgen, weniger als 2% der Bevölkerung besuchen heute Morgen einen Gottesdienst. Ja? So, ihr seid eine Minderheit. Die freikirchliche Szene hat sich ungefähr so gehalten. So vielleicht 1,5% der Bevölkerung knapp gehört zu Freikirchen. Auch die besuchen nicht regelmäßig den Gottesdienst, sondern nur einmal oder zweimal im Monat. Also da ist der Gottesdienstbesuch natürlich dann auch noch ein bisschen sich dran auszurichten. So, wir leben einfach in einer Welt. Und warum sage ich das? Das ist nicht mehr eine Welt geprägt vom christlichen Gedankengut, von unseren Wurzeln, die doch im Wesentlichen jüdisch-christlich waren über lange, lange Zeit. Von den jüdischen Wurzeln hat man sich schon relativ früh getrennt, ja, und hat dann eher ein bisschen griechische Philosophie aufgenommen. Ich will jetzt keine Lehrstunde machen, aber da hat das griechische Denken uns sehr stark mit christlichem Denken geprägt, unsere Kultur geprägt. Aber seit mindestens 150, 200 Jahren haben wir uns sukzessive verabschiedet von einer christlichen, bewusst christlichen Prägung in unserer Gesellschaft. Und vielleicht merkt ihr das dann im Alltag hin und wieder. Ja. So, natürlich ist die Prägung, kann man mal ganz vereinfacht sagen, entschuldigt alle, die wohlgebildet sind, entschuldigt meine Oberflächlichkeit, aber im Grunde geht es darum, dass im humanistischen Denken, das war am Anfang mit Gott, also den Mensch wieder mehr ins Zentrum zu rücken, aber mit der Zeit war es dann ein humanistischer Mensch alleine im Zentrum ohne Gott. Und da ist der entscheidende Punkt. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft entwickelt ohne Gott. Und dann hast du zum Beispiel, bist du Lehrer oder bist in der Bildungspolitik und du hast plötzlich eine Politik oder eine Bildung zu vertreten, eine identitätsbildende Politik ohne Gott. Das heißt, unsere Identität ist nicht mehr begründet in der Lehre, in unserer Ebenbildlichkeit Gottes, sondern in uns selbst. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Halleluja, steht im Grundgesetz sehr gut. Was ist die Begründung aber? Es ist nicht mehr wie Bildung noch zu Meister Eckharts Zeiten war, das Herausbilden der Ebenbildlichkeit Gottes, sondern das Herausbilden deiner eigenen Potenziale, aber ohne Gott. Der Bezugspunkt bist du und nicht mehr Gott. Das ist so eine kleine Nuance, oder? Macht einen riesen Unterschied. Und jetzt bist du Lehrer oder Lehrerin oder Eltern, deine Kinder kommen nach Hause und natürlich freust du dich dran, dass sagt, hey, du wirst gefördert, deine Potenziale zu entfalten und du kannst selbst entscheiden, wer du sein willst. Auch in der Sexualethik, du kannst entscheiden, wer du sein willst. Und der Bezugspunkt ist nicht mehr Gott und sein Wort, sondern der Bezugspunkt bist du selbst. Meine Güte, die Kinder sind doch völlig überfordert. Darf man das so klar sagen? So, jetzt bist du Lehrer und Lehrerin oder auch Vater und Mutter oder Onkel oder Pate oder sonst was und du bist herausgefordert mit dem. Merkst du es überhaupt? Den Unterschied. Und wie gehen wir da jetzt mit um? Wie leben wir in dieser Zeit? Nichts wie weg. Wo ist das Heilige Land außer Ammersee? Ja. Wo ist die Welt noch in Ordnung? Ja, in Bayern ist sie noch in Ordnung, ja klar. Ja, aber auch das ändert sich. So, das heißt, da bist du, da stehen wir mittendrin im Leben. Ja? So, oder du bist in der im Gesundheitswesen, in irgendeiner Weise als Pflegerin, Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger, irgendwas. Ja? Und du bist angetreten, ich will den Menschen dienen, dass sie gesunden, dass sie wieder heil werden, dass es ihnen wieder besser geht. Und plötzlich bist du herausgefordert und sagen, es geht, du hast nur 5 oder 10 Minuten Zeit für diesen Patienten, weil es muss einfach wirtschaftlich sein. Und ja, ich verstehe das, ich bin selbst in der Wirtschaft aktiv, aber dein Herz zerreißt. Wie soll ich hier mit meinen Werten, die ich habe, ich will den Menschen Gutes tun und dienen und jetzt braucht die Patientin einfach mal deine 20 Minuten, die du hast, um ihr einfach nur zuzuhören und du kannst es nicht leben, weil schon drückt wieder die Uhr und sagt, was, das war zu teuer. Und das ist die Realität. Wie kommen wir da drin klar? Und ich glaube, wir können viele, viele Beispiele sagen natürlich auch wir als Freikirchen, Lebensrechtsgruppen und so weiter und so fort, wir spüren und merken, wow, das sind Spannungsfelder, wo es nicht so einfach ist und alle sind sehr schnell mit uns einig und so. Ist doch klar, denn Gottes Wort sagt. Ist doch klar, das ist unsere christliche Kultur. Wir sind uns einig. Nein, sind wir uns nicht mehr. Und wir leben in diesen Spannungsfeldern. Und darf ich das auch an dieser Stelle sagen? Und bitte projiziert es nicht einfach, nur die Politik soll es richten. Die können es auch nicht. Wir können nicht die Verantwortung immer abschieben. Irgendjemand wird uns wieder erlösen. Irgendjemand wird uns wieder helfen. Und dann jagen wir irgendwelchen politischen Parteien hinterher, die versprechen, wir machen die Welt wieder heil. Unser Heil liegt woanders. Wir müssen zurückkehren zum lebendigen Gott. Zurückkehren zu Gottes Furcht. Nicht Gottes Angst, sondern die Ehrfurcht vor Gott. Und sagen, Herr, wir alleine kriegen es nicht hin. Wir haben uns in eine Sackgasse verrannt. Herr, wir brauchen dich. Und in solch eine Befindlichkeit, in solch eine Szenerie spricht unser Text hinein, den ich mit uns heute ein bisschen kontextualisieren will. Lesen wir es mal. Jeremia, Prophet Jeremia, spricht hinein. Ich werde gleich zum Kontext noch was sagen, aber hören wir einfach mal diese kraftvollen Worte, der hier sagt: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, an all die Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe, Folgendes sagt er zu ihnen: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt. Sucht der Stadt Bestes, hat Luther übersetzt. Sucht den Frieden der Stadt, den Shalom der Stadt, das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. In ihrem Shalom, in ihrem Wohlergehen, wird es auch euch richtig dicke gut gehen. Nun, ein wundervoller Text. Aber, das spricht hinein, sagt, liebt diese Stadt, sucht den Frieden, das Wohlergehen dieser Stadt Babylon. Und was war Babylon? Die Hure, ja. So wird sie bezeichnet in der Offenbarung, richtig. Ja, zunächst mal die Stadt damals, Babylon, die Stadt, das Land Babylon im heutigen Irak, gibt es gar nicht mehr. Das Gericht Gottes kam über die Stadt und die gibt es gar nicht mehr. Ja, diese großartige Stadt, diese Tore, die hier ihr seht, die Ishtar-Tor, das Ishtar-Tor ist in Rekonstruktion in Berlin auf der Museumsinsel zu betrachten. Ich glaube, im Moment ist sie geschlossen, wenn ich es richtig weiß. Das war das Eingangstor von Babylon. Und Babylon als Stadt, als Volk, stand für ein paar Dinge, die ich gleich sagen werde, ist aber auch in der Schrift wie ein Prinzip, wie ein Geist, wie eine Haltung, eine Grundhaltung. Wir finden Babylon von 1. Buch Mose, Turmbau zu Babel, bis zur Offenbarung, Hure Babylon. Ja, bis so, also durch die ganze Bibel hindurch immer wieder taucht Babel oder Babylon auf als ein Prinzip, als ein Spirit, als ein Geist, als eine Geisteshaltung, eine Art und Weise, wie gehandelt wird. Und dort hinein setzt Gott sozusagen das Volk Israel damals und sagt, das ist eine Stadt, ein Land, eine Geisteshaltung, zum Beispiel der Gewinnmaximierung. In dieser Stadt ging es darum einfach, wer hat am meisten Gold? Und ihr findet es auch wieder in der Offenbarung, diese Haltung, Offenbarung 17 und 18, da ist damit, deshalb auch Hure, wer hat sozusagen mit Babylon sich eingelassen auf diese Haltung, und er wird eines Tages alles verlieren. Das Erste, was er verliert, ist alles Gold. Jetzt setzen ja viele Christen auf Gold, anderes Thema. Silber, edle Hölzer, und dann geht die Einkaufsliste runter, bis am Schluss kommt und die Seelen der Menschen. Danach kommt nur noch das Obst. Die Werteskala, die Wertigkeitsskala vom Spirit Babylon ist Gewinnmaximierung, das Gold ganz oben ganz wesentlich und die Seelen der Menschen ganz weit unten. So, wo immer du diese Haltung wahrnimmst und spürst, magst du, okay, das riecht ein bisschen nach Babylon. Gewaltherrschaft. Ein Volk, ein Ziel. Wir müssen zusammenhalten. Babylon, der Turmbau zu Babel, ist im Grunde ja der Beginn davon, dass der Mensch sagt, wir bauen uns was Eigenes ohne Gott. Und da komme ich auch ein bisschen an der Anknüpfung, ohne jetzt das alles über unsere Gesellschaft zu ziehen. Aber das sind schon so ein paar Anzeichen, wo wir sagen, wow, wir bauen eine Gesellschaft ohne Gott. Wir kriegen das alles alleine hin. Wir ziehen uns selbst aus dem Sumpf. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen spüren. Ja, diese Haltung, sagt, wow, okay, wir finden in der Schrift auch immer wieder diese Haltung, wir kriegen das alleine hin, wir Menschen brauchen keinen Gott. So hinter dieser Gewaltherrschaft oder auch ein Volk, ein Ziel, ist auch ein bisschen der Nationalismus versteckt. Ja, auch wieder Nation ohne Gott. Wir sind's. Und meine Güte, wir haben eine Geschichte, da muss ich nichts drüber sagen, das Ding geht nicht gut aus. Ja. Wenn du dich als Volk erhebst im Sinne von wir sind die Besseren und alle anderen, die müssen an uns genesen, dann bist du auf der völlig schiefen Bahn. Es gibt auch einen christlichen Nationalismus, der ist auch nicht gut. Was ich nur christlich anstreiche, ist immer noch böse und verwerflich. Ist okay, wenn ich so klar rede? Ja. Ich bin zu alt für so Rumgelaber. Die Unterwerfung und Führung durch Angst. Auch das ist eine babylonische Art und Weise. Das heißt, durch Angst wird ein Volk unterdrückt. Und auch das kennen wir. Ja. Und da sind wir Deutsche sehr anfällig geworden. Ja. Man kann sehr leicht Angst machen. Und dann jagen wir dorthin, wo uns die Angst hinführt und hintreibt, nur um festzustellen, dass meistens es gar nicht so wird, vor was wir Angst hatten. Ja. Und wir könnten hier viele Dinge sagen, Macht ohne Demut, ihr könnt babylonische Haltung feststellen, vielleicht auch in uns selbst, fängt ja immer mit uns an, aber auch dort in der Gesellschaft, wo wir mittendrin stehen, wie gesagt, Macht ohne Demut, Wohlstand ohne Gottesfurcht, Kultur ohne Wahrheit, Religion ohne Offenbarung, ohne Heiliger Geist. So, wenn wir dieses Wort Gottes ernst nehmen, dann merken wir es zumindest einer, es gibt so ein paar solche Geisteslinien durch die Schrift durch, aber das ist eine davon. Und wenn ich unsere Gesellschaft angucke, dann will ich nicht sagen, wir sind in Babylon mittendrin, aber meine Güte, und weltweit sowieso. Ja? Also was sich da wieder auftut im Moment, an Machtgier, das ist babylonisch, das ist nicht der Geist Gottes. So ein bisschen kriegt ihr das Feeling, das war sozusagen Babylon. Und jetzt gucken wir uns das nochmal ganz kurz an, zurück. Sucht den Frieden, den Shalom, das Wohl dieser Stadt Babylon. Also das ist doch zu viel, Herr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. So, und deshalb findest du auch diese zwei Haltungen in der Schrift. Wie reagiert jetzt das Volk Gottes drauf? Jeremia hat es war quasi schon in der Eroberungszeit von Jerusalem fing, also sie waren noch in Eretz Israel, Jerusalem wurde erobert und in dieser Phase prophezeit Jeremia diese Worte. Also es war im Grunde, bevor sie tatsächlich dort waren. So, es gibt ein prophetisches Wort, es gibt eine prophetische Orientierung. Jetzt sind sie im Land und jetzt haben wir zwei Haltungen oder Umgangsweisen. Die eine, nennen wir sie mal die Psalm 137, Leute. Ich lese euch kurz vor an den Psalm 137, nur Auszüge davon. An den Wassern zu Babel saßen wir. At the rivers of Babylon. Kennt ihr das? Ja, das ist von dort. Und weinten, wenn wir an Zion dachten, die gute alte Zeit. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Wir wollen keinen Lobpreis machen, unsere Lieder nicht singen in diesem fremden Land. Das haben die nicht verdient und wir warten drauf, bis es endlich wieder besser wird. Und dann fangen wir wieder an, unsere Kultur zu leben. Es wird noch härter, Vers 7. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reißt nieder bis auf den Grund. Die haben Jerusalem zerstört. Und jetzt beten sie weiter. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine junge Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Halleluja, Amen. Psalm 137, so haben die gebetet. Ich hoffe, es geht uns die Hutschnur hoch. Auf jeden Fall, es ist ja nachvollziehbar. Da ist ja dieser Frust, dieser Ärger. Was wurde uns alles genommen? Was ist alles zerstört? Was ist alles kaputt gegangen? Dieses gottlose Pack. Und ich kenne nicht wenig Christen, die genauso reden. Die Social Media sind voll davon. Das ist nicht gemäß dem prophetischen Wort. Es ist verständlich. Natürlich. Und wir brauchen eine Klagemauer, wo wir mal hinheulen können und sagen, es geht nicht weiter. Und wir müssen unsere Gebetszettel irgendwo reinstecken können und sagen, Herr, ich halte es nicht mehr aus. Von daher, so ein Gebet darf auch mal sein, wenn es nur der Herr hört und nicht irgendwelche andere. Ja, bitte, da ist auch Raum in der Gemeinde, auch dass wir da mal unseren Frust rauslassen können und sagen, das ist doch unfassbar, das muss raus. Aber das war nicht das prophetische Wort, wie wir damit umgehen sollen. So, und dann hast du auf der anderen Seite Daniel. Gleiche Zeit, gleiche Situation. Und Daniel, natürlich einer von den Adligen aus Jerusalem heraus, mit seinen Freunden war dort gesehen und erkannt in seiner Kapazität und seinen Gaben und Fähigkeiten. Und er lässt sich drauf ein und wird Angestellter, Sklave, im Hof von Nebukadnezar, also vom König von Babylon. Heiße Nummer. Denn der wurde, weil er sich sozusagen da hineinbegeben hat, wurde er sogar zum Obersten der Wahrsager und Zauberer. Also der war verantwortlich für die Wahrsagerei in Babylon. Für die Sterndeuter in der Bildzeitung. Das war sein Job. Also der hätte bei Gweltor kein Gemeindeglied sein können, geht nicht. Danke, Christian. Ja, aber das ist eine heiße Kiste. Das ist ja nicht einfach so eine Theorie. Der stand da Tag für Tag in diesem Umfeld, das eine komplett andere Haltung hatte, antisemitisch war natürlich, ja, und so weiter und so fort, mit all diesen Haltungen, mit all diesem Widerwärtigen, was eigentlich gegen seine Grundwerte und Grundhaltungen ging, und er übernimmt Verantwortung mittendrin. Und es ist nochmal eine andere Deutungsgeschichte, zu gucken, das Leben von Daniel anzugucken und sagen, Mensch, wie hat er denn das Ding hingekriegt? Auch spannend. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Der hat sozusagen dieses Spiel gespielt, zu sagen, okay, ich bin mittendrin, will aber trotzdem nicht meine Werte über Bord werfen. Und er hatte den Mut zu sagen, komm, lass uns doch mal ausprobieren. Eine Zeit lang lebe ich nach meiner Kultur und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt. Ich habe mal mit drei Führungskräften im großen Unternehmen und habe mit zwei waren Jesus-Nachfolger, der andere nicht. Und die Anforderung für dieses Management war, quasi Tag und Nacht für das Unternehmen da zu sein. Jeden Samstag zu arbeiten, auch wenn es sein muss, sonntags zu arbeiten. Da gab es keine Ruhezeiten mehr. Und die haben gelitten mit ihren Familien und zu sagen, und oft kann ich nicht mal mehr zum Gottesdienst gehen und so weiter. Das ist halt einfach mein Job, ich verdiene gutes Geld, das wird von mir erwartet. Und dann habe ich ihnen geraten und gesagt, wie wäre es denn mal so mit Daniel Art, sprich doch mal mit dem Unternehmer, lass uns mal für ein paar Monate ausprobieren, wir machen samstags frei und sonntags frei, sind für unsere Familien auch da, Leben Gottes, dienstliches Leben und so weiter. Und dann gucken wir, wie unsere Abteilung, es waren drei Abteilungen, wie unsere Abteilungen sich entwickeln und die andere Abteilung. Da brauchst du Gottes Glauben, oder? Und natürlich, solche Geschichten erzähle ich auch nur, es ist gut ausgegangen. Wirklich gut ausgegangen, ja. Also das heißt, die beiden Abteilungen haben sich deutlich besser entwickelt als die andere Abteilung. Und dann durften sie, von diesem Tag an, durften sie sozusagen auch Wochenende anders gestalten und hat diese andere Kultur auch Raum nehmen können. So sind manchmal die praktisch, aber so praktisch ist die Kiste. Jetzt weg von Daniel, einfach nur, mir ging es darum, diese zwei Haltungen, auch weil wir sie vorfinden, auch in der Christenheit. Und ich ermutige uns dazu, eher wie Daniel uns zu bewegen. Und dann gucken wir uns mal die Weisheit jetzt dieses Textes an, den wir gelesen haben. Wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen das Bild, in dem das Volk Israel dort gelebt hat, die Herausforderung. Und in diesem Text heißt es zu einmal dieses Bauen von Häuser und Pflanzen, von Gärten. Das heißt, in dieser feindseligen Situation, seid nicht halbherzig dort, sagt im Grunde der Prophet. Hab nicht immer so ein Gefühl, eines Tages sind wir wieder in Jerusalem und deshalb lassen wir uns hier nicht nieder. Und wir sind nicht wirklich da. Sondern er sagt, Leute, es wird ein bisschen länger dauern, als ihr gedacht habt und euch wünscht. Deshalb bewusstes, möglichst langfristiges Niederlassen. Baut, pflanzt. Machst du nur, wenn du für länger planst. So auch Volk Gottes, seid nicht immer, auch wenn wir überzeugt davon sind, Jesus kommt wieder. Aber wir leben so, dass wenn er wiederkommt, ist alles okay, aber er findet uns arbeitend. Oder? So, wir leben nicht mit der halben Arschbacke hier, sondern ich bin ganz da. Ob ich in Rente bin und ganz herziger Rentner bin, ja, ob ich Schüler bin, ob ich in der Uni bin, ob ich als Lehrkraft bin, ob ich Eltern bin, ob ich Oma oder Opa bin, was immer, ich bin es ganz da, bin ich. Ich lasse mich nieder. Und dieses ganz herzige Niederlassung ist gegen die Versuchung des schnellen Gewinns. So, wir rechnen nicht damit, dass wir den Quick Win machen und dann nichts wie weg, sondern wir investieren, sucht das Wohl von Babylon, wir investieren in dieses Land, wir investieren, leben langfristig und wir lassen uns nicht darauf ein, auf die Versuchung, den schnellen Gewinn zu machen. Hallo. Ja, kommen ein bisschen in Kryptos und dann sind wir reich. Und manche werden es. Aber die werden oft zerstört von dem Zeug. Also ich mache hier keine Finanzberatung. Mir geht es nur darum, die Haltung, die gefährliche Haltung von Babylon ist Gier und Angst. Und es ist auch heute die gefährliche Haltung, wenn du investiert bist irgendwo, dass du entweder gierig wirst und das treibt dich ins Verderben oder dass du ängstlich bist und das treibt dich auch ins Verderben. Und mit diesem bewussten, langfristigen Niederlassen bist du nicht versucht auf den schnellen Gewinn, sondern ich setze auf Saat und Ernte, kontinuierlich zu erwirtschaften, kontinuierlich mein Leben zu gestalten, mich niederzulassen. Zweitens, zukunftsgestaltendes Handeln. Vermehrt euch, ist die Botschaft. Klar, ein bisschen altmodisch formuliert. Ihr nehmt euch Töchter und so und für eure Söhne Töchter und so. Was steckt dahinter? Auf das ihr nicht weniger werdet. Ich bin habe mich hineinbekehrt in eine Gemeinde. Da war die Generation dann über mir. Die Elterngeneration hatten oft nur ein Kind, wenn überhaupt welches. Warum? Weil ihnen gelehrt wurde, Jesus kommt bald wieder und dann kommt der Antichrist vorher, wird ganz schrecklich, da hinein könnte keine Kinder gebären. Und die waren wenige. Bitte macht es nicht. Ja. Okay. Also, hey, da ist Zukunft da. Ich will es auch wiederholen, das nächstgrößere Ereignis, das wir haben, ist nicht der Untergang dieser Welt, sondern ist die Wiederkunft Jesu. Also, investiert. Und wenn er wiederkommt und wir glauben mal, dass dann das tausendjährige Friedensreich anbricht, kann man unterschiedlich theologisch betrachten, aber nehmen wir mal diese Vorgehensweise, dann ist es immer noch 1000 Jahre, dass dein Häusle steht und dein Ackerfrucht hervorbringt. Oder meinst du, da kommt die Supernuss? Dann wird immer noch Saat und Ernte funktionieren. Denn es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Okay? Also lohnt es sich, es gibt eine Zukunft, Leute.
Amen. Yes.
Und es war nicht die letzte Generation. Reicht. Nächster Satz. Das ist auch spannend für die Praxis. Wenn es heißt, und sucht der Stadt Bestes, also ich nehme mal den Luthertext, oder sucht den Shalom der Stadt, was ist das Prinzip dahinter? Wieder gegen die Versuchung des Egoismus und des Rassismus. Also im Grunde ein Handeln immer gegen diesen Spirit, der zerstörerisch wirkt. Und wenn wir das Beste des unseres Umfeldes suchen, also du guckst nicht nur, dass es dir gut geht, sondern du achtest darauf, dass es deiner Kollegenschaft gut geht, dass es deiner Nachbarschaft gut geht, dass es den Menschen um dich herum, deiner Stadt, deinem Stadtteil, wo immer du engagiert bist, was schon dieses Denken hilft dir, gegen diesen Egoismus zu gehen. Sag, okay, was würde mir helfen, aber was würde eigentlich uns gemeinsam helfen? Und es ist einer der Dinge, die wir verloren haben in dieser eben sehr individualistisch gesteuerten Gesellschaft, wo das Glück, mein persönliches Glück und meine Optimierung, die Optimierung und Selbstinszenierung ganz oben steht, wieder dazu zu kommen, zu sagen, was dient an der Sozialgemeinschaft? Und es muss nicht irgendwie weltweit sein, sondern zunächst mal, liebe deine Nächsten. Also das, was dir zu eigen ist, was um dich herum ist. Ich denke nicht nur an mich, ich denke auch an den anderen. Und ja, wir kommen auch von Zeiten, wo das in die andere Richtung gekippt ist. Nur noch alles für das Volk und nichts mehr für mich. Das Wort Gottes sagt, liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Und darin ist die ganze Schrift beinhaltet, sagt Jesus. So, und hier ist wieder dieses Prinzip, im Leben mittendrin zu stehen, sag ja, ich lasse mich dort nieder, aber ziehe mich dann auch nicht zurück, sondern ich achte darauf, mein Handeln soll so sein, dass es auch der Sozialgemeinschaft dienlich ist. Und dann wird es auch mir dienlich sein, das ist die Verheißung hinten dran. Du wirst nicht leer ausgehen in dieser Art. Wir als Volk werden nicht leer ausgehen, wenn wir mehr so denken lernen, wieder und so handeln lernen. Es wird uns allen besser gehen. Und jetzt heißt es noch, und betet für sie. Also bitte, es reicht auch nicht zu sagen, ich bete darum, Herr, tu meiner Stadt Gutes, sondern tu der Stadt Gutes und bete für sie. Und dann hör mal deinen Gebeten zu, ist es Psalm 137 Art? Oder ziehst du aus der Gegenwart Gottes, du richtest dich aus nach dem Herrn und sagst, Herr, was sind deine guten Gedanken über diese Stadt, über meine Firma, über meinem Wohnviertel, wo ich lebe, über meine Stadt, wo ich bin? Auch hier wieder werden wir bewahrt davor, gegen die Versuchung, Einfluss auch durch Gewalt oder Manipulation zu erlangen. Das heißt, segnen heißt ja, ich bitte den Herrn, dass es dem anderen besser geht. Ja. Macht das irgendwie Sinn? Das ist Wort Gottes. So, und wir sehen, dass dieses mutige Gestalten ist eben nicht nur, müssen wir halt machen, weil das Wort sagt, sondern das bewahrt dich vor dem Geist Babylons. Ja. Und setzt ein Gegenbeispiel auch inmitten dieser Gesellschaft und sagt, wenn wir leben nach dieser Art und Weise, wird das Leben ein besseres sein. Und zwar für uns alle. So, wenn wir dem folgen können, dann weiß ich, ihr geht nach Hause und sagt, oh Mist, jetzt muss ich das auch noch machen. Aber ich glaube, wir sind überzeugt davon, ja, das ist Weise, das ist Gottes Weisheit, ist da drin. Das ist richtig gut. Und trotzdem, es ist nicht so einfach im Alltag. Und ich gebe euch drei kurze Impulse noch, auf was wir in dieser Zeit auch miteinander achten können. Das eine ist die Wichtigkeit der prophetischen Orientierung und Begleitung. wenn wir so mittendrin sind, damals das Volk Israel, Gott hat es nicht einfach reingestellt, das Volk Israel, und sagt, guck mal, wie er klarkommt, sondern er hat es prophetisch vorbereitet. Das heißt, es gibt Propheten wie Jeremia, die sozusagen schon vorhergesprochen haben, oder Jesaja, der schon viel früher gelebt hat und auf diese Zeit vorbereitet hat. Jesaja 40 bis 55 Kapitel, könnt ihr lesen, betrifft diese Phase des Volkes Israel. Und das fängt an mit, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann merkte, wie der Prophet Jesaja hineinspricht und immer wieder die Identität des Gottesvolkes stärkt. Und immer wieder ihnen bewusst macht, hey Leute, ihr habt eine Zukunft. Bis hin zu Kapitel 66 sogar, wo er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo der Löwe und die Schafe zusammen weiden. Ja. So Leute, es wird eine gute Zukunft geben, aber verliert eure Identität nicht. Tröstet, tröstet mein Volk. Und ihr merkt, es gibt viele dieser Propheten im Alten Testament, begleiten diese Phase oder geben Orientierung für diese Phase. Und in der Zeit, in der wir leben, brauchen wir das prophetische Wort. Und das prophetische Wort braucht es nicht nur von irgendwelchen Großpropheten, die reinreißen, sondern was sagt Esra in der 14? Strebt danach, dass ihr weissagt. Strebt danach, dass jeder von euch prophetische Sprache hat. Denn das prophetische Wort tröstet, erbaut und ermahnt. Also gibt wieder Orientierung. So, das heißt, das Prophetische ist auch sehr umkämpft, immer wieder, vielleicht auch, weil es irgendwie in Wolkenkuckucksei sich manchmal abhebt. Aber wenn das prophetische Wort alltagsrelevant ist, dann tröstet es. Manchmal brauchen wir den Trost. Da sagt, ich bin wieder so geärgert. Und jetzt braucht es das prophetische Trostwort. Die Orientierung, manchmal driften wir weg von den Worten des Herrn und von dem gesunden Weg. Und das prophetische Wort geht an unsere Seite und führt, und das ist die Ermahnung, ist die begleitende Ermahnung, wieder Zurechtbringung auf den richtigen Weg. Und prophetisch bringe ich wieder jemanden in Orientierung und das prophetische Wort erbaut. Ich brauche immer wieder diese Ermutigung. Jetzt packt an, guck mal, so können wir es machen, so geht es, so spricht der Herr, Erinnerung dran, erbaut. Und ich bete, ihr seid charismatisch-prophetische Gemeinde, sagt ChatGPT. So, also die Leute hierher, die ihr ein prophetisches Wort braucht, ja, hier ist prophetisches Wort der Ermahnung, der Ermutigung, der Stärkung, der Tröstung. Das meine ich jetzt nicht oberflächlich, sondern wirklich, ich bitte euch drum, auch diese Gabe, das ist ja nicht alles, aber die brauchen wir dringend in dieser Zeit, qualifiziert, geschult, weiterentwickelt, und dass jeder von uns, weil wenn wir im Alltag drinstehen, dann kann ich nicht warten, bis der große Prophet von Afrika, Amerika oder sonst wo kommt und mal wieder über uns prophezeit, dann brauche ich den Bruder und die Schwester an meiner Seite, die hört auf den Herrn und die mir sagt, hey, ich glaube, der Herr möchte oder ich ermutige oder ich erinnere dich daran, was der Herr gesagt hat. Und boah, das trifft uns dann hier im Geist. Und wir sagen, oh, ja, danke Herr, jetzt kann ich wieder mutig in den Alltag gehen. Lehnt jedes prophetische Wort ab, das keine Zukunft in sich trägt. Lehnt jedes prophetische Wort ab, das keine Zukunft in sich trägt. Ist von real. Warum? Ihr findet in der Schrift keinen der Propheten, egal wie hart sie prophezeit haben, die nicht immer auch Hoffnung prophezeit haben. Und wenn ein prophetisches Wort nur zerschlägt und nicht erbaut und keine Perspektive gibt, dann lehnt es ab. Mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es nicht vom Herrn. Aber wir brauchen das prophetische Wort. Bitte keine Angst vor dem prophetischen Wort. Und wir lernen prophetisch zu reden, zu handeln, prophetische Zeichen zu geben. Wir brauchen in dieser Zeit die prophetische Begleitung und Orientierung. Das Zweite. Interessant ist, dass in dieser Zeit der Diaspora, wie man da sagt, also als das Volk sozusagen entfremdet war und entwurzelt war und dort in Babylon dann war, in der Zeit bildeten sich die Synagogen. Vorher gab es keine Synagogen. Da gab es ja Schabbatmahl und so weiter, und man ist dann zum Tempel gepilgert oder zur Stiftshütte in alten Zeiten. Aber das geistliche Leben war nicht in Synagogen organisiert. In dieser Zeit haben sie Synagogen gebildet. Und die Synagogen sind sozusagen der Urschleim dessen, was wir heute als Ortsgemeinden auch im freikirchlichen Sinne leben. Die Synagogenbildung wurde dann mitgenommen, auch als sie wieder zurückgekehrt sind nach Eretz Israel. Zur Zeit Jesu gab es ungefähr mindestens 100 Synagogen in Jerusalem. Also auch sehr verschiedene Ausprägungen. Insofern ist das, was wir hier leben, auch durchaus in Ordnung, zu sagen, wir haben verschiedene Ortsgemeinden, auch mit verschiedener Prägung, verschiedener Zusammensetzung, und wir feiern immer wieder, wie im Tempel, gemeinsam beten wir Gott an in größeren Einheiten. Oder es gibt manchmal auch Gemeinden, die diese Größenordnung haben, dass sie quasi wie Konferenzgemeinden agieren dürfen und wie ein Tempel sozusagen Menschenmassen an sich ziehen und Leute hinkommen. Aber ganz entscheidend sind diese durchaus überschaubaren Synagogen. Warum? Man hat damals gesagt, wenn 10 Männer, das war halt so, 10 Männer zusammenkommen, dann können sie eine Synagoge bilden. Ja? Und die Synagoge ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um in dieser Fremde auch immer wieder Orientierung zu haben. Und deshalb sind auch die christlichen Gemeinden, wie jetzt hier Quelltor und andere Gemeinden und Gemeinschaften, das sind unterschiedliche Formen und Prägungen, das ist mir inzwischen egal, aber es braucht das Zusammenkommen des Volkes Gottes um Jesus herum. Wir versammeln uns nicht um eine Vision, wir versammeln uns zum Tisch des Herrn. Hier pflegen wir die Anbetung, denn Babylon verlangt nach unserer Anbetung. Und wir orientieren uns immer wieder, Gott sucht nicht die Anbetung, sondern die Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. So, und wenn wir zusammenkommen, sagen wir auch im Grunde nein, unsere Anbetung gehört dem lebendigen Gott. Wir sind seine Anbeter. Und wir beten nicht das Gold an. Und wir beten nicht die Machthungrigen an. Und wir beten nicht diese Systeme an, die uns Erfolg versprechen und an denen wir schnell reich werden können oder dergleichen mehr, sondern wir beten an den Gott Israels, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im Zentrum steht das Evangelium von Jesus Christus, die gesunde Lehre aus dem Evangelium heraus. Und wir brauchen in dieser Zeit immer wieder dieses Zusammenkommen des Gottesvolkes, wo wir dann auch nicht rumdiskutieren müssen über jeden Satz der Bibel, sondern wo wir wieder uns orientieren an Christus, am Evangelium, an der Kultur, dem Wesen Jesu Christi, wo wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, erbauen, stärken, damit wir in dieser Welt nicht abkommen und dass wir uns vermehren, im Sinne auch, dass wir bleiben, dass unsere Kraft nicht abnimmt, dass wir mittendrin im Volk Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Deshalb ist auch die Zersetzung des Gemeindlichen fatal. Und es hat seine Berechtigung, weil manchmal Gemeinde eben nur noch für andere Sachen da ist und nicht mehr Christus im Zentrum hat. Und dann ist es auch richtig, wenn sich das Ding neu organisiert und neu konstituiert. Aber wenn das Volk Gottes nicht mehr zusammenkommen kann, hey, dann wird es brutal hart da draußen. Dann wird es brutal hart. Und dort, wo wir Gelegenheit haben, die hat nicht jeder. Ja, ihr könnt euch hier in München raussuchen bei 60, 70, 80 freikirchlichen Gemeinden, wo ihr hingehen wollt. In weiten Teilen unseres Landes ist das nicht so. Da musst du dann hingehen, wo ein paar Christen sich sammeln, und das sind Christen verschiedener Art und Weise. So, ich will nicht in alle Details gehen, mir geht es hier nur darum, so in diese Hilfestellung, deshalb auch, vielleicht verstehen wir auch Gemeinde nochmal unter diesem Aspekt, auch zu sagen, hey, hier ist unser geistliches Zuhause, Heimat finden, ja, so, wo wir geistliche Heimat finden, weil wir in dieser Welt nicht unseren Glauben verlieren wollen, nicht unsere Orientierung verlieren wollen, nicht entmutigt werden wollen. Und wir brauchen Gemeinschaften, Gemeinden, die aus der Anbetung des lebendigen Gottes heraus Kraft schöpfen, Quelle der Gegenwart Gottes, und sich gegenseitig ermutigen, ermahnen, stärken. Und wenn wir das einigermaßen regelmäßig hinkriegen und eine gesunde Lehre haben, hey, dann machen wir schon einen Riesenjob. Auch für euch als geistliche Leitung. Wir brauchen nicht unbedingt noch einen Fußballverein gründen, wenn es geht, okay. Aber entscheidend ist, ja, versteht ihr, das ist entscheidend. Kommt es irgendwie rüber? Dann mache ich den letzten Punkt. Einer geht noch. Den kennt ihr auch. Hin und wieder habe ich schon drüber gesprochen. Das ist der Text, der mich trägt in dieser Zeit, in dieser Phase, wo auch ich immer wieder ihr Orientierung brauche. Sag, Herr, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier eigentlich los? Und ihr wisst, Jahreslosung 2007 war, siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht? 2007 war das. Und ich habe mich in der Jahreslosung, wie man halt das macht, als Prediger beschäftigt. Und dann spürte, wie der Geist Gottes sagt, Michael, das ist nicht eine Jahreslosung, sondern es ist eine Losung, eine Orientierung für die nächste Etappe. Ja. Und dann habe ich genauer hingeguckt. Wie heißt es hier? Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Es ist keine Wertung drin, weil es schlecht war, weil es besser war. Ja? Sondern das Denn, siehe, begründet das Ganze. Denn wenn du festhältst am Alten, dann siehst du nicht, was Neues passiert. Also es geht nicht darum zu sagen, früher war alles besser oder früher war alles schlechter oder irgendwas dergleichen oder damals noch, weißt du noch? Und es zu werden, sondern wenn wir zu sehr hängen in diesem Früheren und was wir früher gemacht haben, wie wir da Dinge gemacht haben, dann sehen wir nicht, was Gott heute machen will. Dann ist unser Blick eingegrenzt. Das ist der Hintergrund dieses Textes. Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht 2007, erkennt ihr es nicht? Und ich sage, nö. Ich weiß nicht, Herr. Ich sehe es nicht, keine Ahnung. Man spürt so ein bisschen was, könnte was Neues kommen, aber ich sehe es nicht. Und dann sagte der Geist Gottes zu mir, mach aus diesem Fragezeichen hier einen Doppelpunkt. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht? Doppelpunkt. Jetzt kommt, was der Herr tun will. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und die Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Der Text spricht auch in die gleiche Szenerie hinein übrigens. Aber ich will es jetzt nehmen, ein Text, der mich ermutigt und Orientierung gibt. Herr, was passiert denn in unserem Land? Und wo ich nicht nur hoffe, es kommt Erweckung, was wir gerne haben natürlich, aber wo ich nicht mit der halben Arschbacke dann nur in der Gesellschaft bin, weil ich hoffe, morgen werden die Kirchen gefüllt und alle jagen nach dem Wort Gottes. Das wäre schön, aber ich vermute, das wird nicht ganz so schnell passieren. Aber Herr, wie soll es denn dann gehen? Und was mich sehr ermutigt hat, neben all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist keine Entwertung dem, überhaupt nicht, sondern Ergänzung. Ich will meine Gegenwart dorthin senden, wo du bist, Tag für Tag. Das war für das Volk Israel damals, könnt ihr euch vorstellen, schwer vorstellbar, weil die Präsenz Gottes war im Tempel, in der Versammlung, aber doch nicht in Babylon. Und was hier der Herr sagt, sagt, ich werde in Babylon mit gleicher Kraft und Freude und Gegenwart und Zeichen und Wunder und allem drum und dran, werde ich genauso wirksam sein wie im Tempel in Jerusalem. Das ersetzt den Tempel nicht, unsere Gemeinden. Aber wenn du da draußen bist und manchmal sagst, das ist ja wie Wüste. Wie soll da jemals irgendwas passieren? Die Verheißung hier ist, weil du dort bist und nur weil du dort bist, sendet Gott seinen Geist, sein Leben, seine Fürsorge, seine Geisteswirkungen, sendet Gott genau dorthin, wo du bist, weil du dort bist. Und wenn du sagst, Herr, nimm mich raus aus der Wüste, dann hast du was nicht kapiert. Und es gibt Zeiten, wo wir Dinge ändern müssen in unserem Leben, das ist nicht, keine Frage. Aber bevor wir sagen, schnell weg hier, frag den Herrn, sei, ist das der Platz, wo ich mich jetzt für eine gewisse Zeit verorten soll? Wenn das so ist, Herr, dann fordere ich das aber auch ein. Dann erwarte ich, dass dein Geist, dein Leben, deine Zeichen und Wunder, deine Gegenwart, deine Unterstützung, deine Hilfe, dass es alles dorthin fließt, wo ich bin Tag für Tag. Ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche das Wort Ermutigung. Ich brauche Zeichen und Wunder. Ich brauche Stärkung. Ich halte es manchmal nicht mehr aus. Ich brauche übernatürliche Weisheit, Herr. Und es erwarte ich, dass du mir das gibst, denn du hast verheißen. Was passiert dann? Dann wird aus der Wüste lebendiger Quellort. Und die Schakale, Das sind die, die so zerstörerisch um dich herumschleichen. Wann kann ich dich erfressen? Ja. Die Schakale fangen an, den Herrn zu preisen. Und die Strauße, das sind die, die, also das ist nicht mit dem Franz Josef, sondern die Strauße, die den Kopf in den Sand stecken. Ja. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Auch die werden ihr Haupt erheben. So, was ist hier los? Und werden den Herrn preisen. Das ist Verheißung. Es lohnt sich zu investieren in deine Wüste. Denn mein Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und wenn du keinen anderen Sinn darin siehst, warum du in dieser blöden Wüste bist, hier ist der Sinn und Zweck. Du bist dort, weil der Ruhm des Herrn dort verkündigt werden soll. Durch deine Worte, durch dein Leben, durch dein Beispiel, durch die Gegenwart Gottes, die durch dich sichtbar wird. Gott in deiner Welt sichtbar machen. Amen. Amen.
Danke, Jesus. Jesus, wir empfangen das heute Morgen, dein Wort. Wir gehen gestärkt in diese Woche. Ich segne euch mit dieser Offenbarungserkenntnis des Daniel, wie ein Daniel in Babylon zu sein. Ich bitte, dass Gott euch bewahrt und beschützt diese Woche, dass euch Mut schenkt, dass Ströme durch eure Wüsten fließen, dass ihr Mut habt, ihn zu rühmen, ihn zu preisen. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch bitten, noch mal ganz kurz Platz zu nehmen. Ich möchte noch mal ganz kurz bei den drei Punkten anschließen, die du am Ende genannt hast, weil es mich echt bewegt hat, der erste Punkt, dieses prophetische Sprechen und Reden wahrzunehmen. Das ist auch was, wo Kerstin, eure Pastorin, das ja auch als Gabe hat und viele von euch das auch als Gabe in sich haben. Und wir hatten gestern eine Werkstatt und die nächste Werkstatt wird am 4. Juli sein, amerikanischer Unabhängigkeitstag, Independence Day, das ist die Eselsbrücke. 4. Juli, wie das Bruce Springsteen-Lied. Da werden wir einen Tag haben der prophetischen Aktivierung. Der wird ganz praktisch sein. Wir werden ganz praktisch lernen, wie höre ich Gottes Stimme, wie gebe ich sie weiter, wie kann ich es gesund und gut weitergeben. So, da schon mal gerne notieren, den 4. Juli. Und das Zweite mit der Synagoge bewegt mich natürlich, aber nicht nur, weil ich Pastor bin, weil ich merke immer wieder, um in diesem Babylon zu bestehen, brauchst du diesen Ankerpunkt der Gemeinde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Der Gottesdienst ist keine Option. Wenn wir in Babylon bestehen müssen, dann ist der einfach wichtig. Ein Lobpreisabend ist nicht nur eine Option. Eine Werkstatt ist nicht nur eine Option. Ein Gebetsabend ist nicht nur eine Option. Es sind Ankerpunkte für uns, die uns stärken und kräftigen, in diesem Babylon zu bestehen. Und das fand ich richtig gut. Und auch der letzte, dritte Punkt. Ich hatte da nochmal einfach so einen prophetischen Eindruck nochmal, wo manche wirklich das zur Zeit so beten, Herr, nimm mich aus dieser Wüste. Und da vielleicht eher der Ansatzpunkt im Gebet sein sollte, warum bin ich gerade in dieser Wüste? Was hat mich da reingeführt? Was habe ich vielleicht sogar falsch gemacht? Sind ja nicht immer nur äußere Umstände. Und dann auch dieses, warum bin ich jetzt gerade hier? Und klar, Gott führt uns dann auch aus der Wüste wieder heraus. Er lässt wieder blühen, er segnet auch wieder. Und es ist manchmal auch ein Kontext, wo wir sagen, hey, jetzt ist nicht mehr gesund, das ist toxisch für mich, da muss ich rausgehen. Aber das wird Gott dir auch zeigen. Aber nicht unbedingt, nimm mich hier raus, sondern warum bin ich hier? Hätte Jesus bei der Versuchung in der Wüste gesagt, nimm mich hier raus, das war nicht die Absicht. Warum bin ich hier? Und er ist dann dem Teufel begegnet und hat überwunden durch das Wort Gottes in ihm. Genauso, die drei Punkte haben mich echt bewegt. Also das nehme ich mit, da werde ich auch nochmal, das arbeitet gerade in mir, merke ich genau. Und echt als Ermutigung. Ne? Und habt eine sehr gesegnete Woche. Genießt noch gerne hinten das lecker aufgebaute Buffet. Herzlichen Dank an das tolle Team heute Morgen.